Jesaja 13, sind wir jetzt. Oder? 12? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Warte mal. Dankte Israel. Nee, 13. Ihr seht schon an der Überschrift. Weissagung über verschiedene Heidenvölker, Kapitel 13 bis 23. Ne? Also jetzt kommen 10 Kapitel Zorngericht über die Heidenvölker. 9 verschiedene sind es. Also und wir fangen an mit Babylon. Ne? Und Babylon kennen wir, oder?
Ja!
So, die Last über Babel. So, Babel kennen wir auch.
Ja!
Ne? Erinnern wir uns, Babel geht durch die Geschichte durch. Von 1. Mose fängt es an, ne? Der Turm von Babel. So, der Mensch ist draußen, außerhalb vom Garten Eden. So, und Satan im Sündenfall, nur um das nochmal klarzustellen, damit wir gleich einen richtigen Blick haben, ne, auch warum Gerichte und so. Letztens hatte ich das Thema mit Dorit, da war eine Freundin von ihr, die ja vom Glauben eigentlich fast abgefallen ist, weil sie das für sie widerspricht, dass Gott in Gnade ist und hier so ein Gott des Zorns, der Völker ausmetzelt, ne, wie Israel das ins weiße Land kommt und erstmal die Völker dann niedermetzelt so, und ausrottet. So, ne. Aber wir müssen halt immer wieder verstehen, dass es absolut notwendig ist. Gott kann gar nicht anders. Sollte das nicht machen, wäre nicht gerecht, erstens. Zweitens, könnte er mit Sünde umgehen oder er müsste uns komplett meiden. Das kann man nicht als Gott. Ne? So. Gott will die Menschen nicht dahin vegetieren lassen in ihrem Tod, in ihrem geistlichen Tod. Ne? Weil so wie Sodom und Gomorra, die Menschen werden schlimmer und schlimmer, sagt er. So wie Paulus das sagt im Römer 1, so, dass die Menschen Gott ablehnen und die Wahrheit ablehnen, den Schöpfer damit ablehnen, so, obwohl sie in der Natur schon sehen, dass es einen Schöpfer geben muss. So, ne, und wenn sie Gott und Jesus ablehnen, dann lässt Gott sie in ihren Sünden fallen, ne, in ihren Begierden. So, und die treiben schlimmer und schlimmer und haben auch Gefallen an denen, die es genauso treiben. Ne, so, wir sind so wie Menschen. So, ne, haben wir eine Stufe erreicht, dann wollen wir die nächste erklettern. Wir sind nie zufrieden. Und das geht natürlich auch bei den negativen Sachen, die uns Schaden zufügen. Ne? So, du fängst an auf dem Schulhof mit einer Zigarette, ne? Und dann geht es bei vielen tiefer. Ne? Aber nicht alle sind auf Drogen, ne? Haben dann Begehren für gut. So, aber es gibt auch andere Sünden. Ne? Jeder hat von uns Laster oder irgendwas, wo er schwach ist, wo er weiß, da fehle ich. Immer wieder. Ne? So, und das hat auch irgendwann mal klein angefangen. Ne? Und würde Gott uns da nicht halten, würden wir tiefer und tiefer gehen, je älter wir werden. Von daher, lass uns nicht vergessen, als der Mensch gefallen ist, als der Mensch aus Stolz und Übermut und Hochmut zu Gott gesagt hat, ich möchte Gott gleich sein. So, ne? Und wir wissen, von wem das auskam, von Satan, der genauso davor vor Gott saß und gesagt hat, ich möchte über allen sitzen, ich baue mir selbst einen Thron, ich möchte so sein wie Gott, oder noch mächtiger. Hochmut und Stolz. Dieses gleiche Herz haben auch wir Menschen. Und dieses gleiche Herz, hat er ausgenutzt. Ne? Das war sein Werkzeug. So, und wir wissen vom Hebräerbrief und von anderen Stellen, dass der Mensch entweder Kind Gottes ist oder Kind Satans. Weil als wir vom Baum gegessen haben, haben wir unsere Eigentumsurkunde Satan gegeben, haben gesagt, er besitzt jetzt die Menschheit, beziehungsweise er besitzt die Schöpfung, ne, die Erde und alles, was erschaffen ist. Er ist der Chef. Paulus sagt zu ihm Vater, ne, entweder Vater Satans oder Vater Gottes, Vater Gott. So, und wir sind aus dieser Knechtschaft raus und das ist, da können wir Gott preisen. Aber für die, die noch in der Knechtschaft sind, die noch Kinder des Zorns sind, Kinder Satans, so, mit denen kann Gott nicht glücklich sein und nicht zufrieden. Und deswegen, er muss und er will und er kann gar nicht anders, weil er uns Menschen so liebt. Und wir wissen, das Herz von Gott ist, ich will, dass niemand verloren geht, keine Seele. Also wenn wir heute durch die Zorngerichte hier gehen, dann lass uns echt nicht vergessen, nicht engstirnig darauf zu gucken. Oder wenn du jemanden kennst, der Probleme mit hat, erinnere dich dran, die Bibel gibt ein Gleichgewicht. Und wenn mir Gott sagt, und er kann nicht lügen, wenn er zu mir sagt in seinem Wort, ich möchte, dass niemand verloren geht, das ist sein Herz, dann macht er das hier nicht gern. Ne? Also Gott steht nicht da, so wie man Menschen, und ist gerne, bestraft gerne. Ne? Ich kenne einige Leute, und aus der Geschichte wissen wir es auch, und guck mal nach Afrika, ne? Die Leute, die Dörfer hier gerade zerstören und die Menschen rauben und vergewaltigen und so weiter. Ne? Die zerstören, weil sie es genießen, böse zu sein und Dinge kaputt zu machen, ne? Menschen zu töten. Aber Gott ist nicht so. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir jetzt da durchgehen, Gott hat durch viele Propheten geredet. Die Prophetien, die jetzt heute zum Beispiel kommen, sind teilweise 100 Jahre vorher schon prophezeit und die Volke wussten davon. So 100 Jahre vorher prophezeit, bevor es dann auch passiert. Und dieses Land oder dieses Volk dann vernichtet wird oder zum Sturz kommt. Aber sie wollen nicht umdrehen, nicht Buße tun. Nicht zu ihrem Schöpfer sich wenden, sondern weiter sich selbst anbeten. Ne? Sich selber Götter machen. Und ich bin persönlich dankbar, dass ich einen Gott habe, der auf den Putz haut. Ein Gott, der nicht nur hohle Worte macht, die uns Menschen gefallen und uns benebeln, sondern der auch zur Wahrheit steht und zu sich selber und sagt so, will ich nicht. Ich bin Gott, Punkt, aus. So wie ich oben Autorität habe als Vater und als Ehemann. Und ich zu meinen Kindern auch oft sage, das will ich nicht. Punkt, aus. Aber ich will das. Aber ich will das nicht. Ne? Und wenn sie nicht hören, dann kommt auch mein Zorngericht oben. Es gibt eine Strafe oder irgendwas. Ne? Kommt drauf an, was sie machen. Zum Beispiel Piet, der alles voll kritzelt und so und nicht damit aufhören will. Ne? Ich wäre schön doof, wenn ich, obwohl ich Vater bin und Autorität habe, und auch die Pflicht habe, so meine Autorität als Vater einzusetzen, wenn ich sagen würde, ach, mach mal. Ne? Das ist nicht gut, Achi-Dachi, aber ja, ich kann da jetzt nicht schimpfen oder so, ne? Weil dann ist mein Auto irgendwann zerkratzt. Und dann fängt er an, in der Schule Graffitis zu machen. Und dann werde ich nicht mehr glücklich. Weil ich muss dann bezahlen oder in den Knast gehen. Ne? Und Gott ist noch besser als Vater, als ich. Kann man sich kaum vorstellen, ich weiß. So, aber ist so. Ne? Gott ist souverän. Gott ist wirklich gut. Er hat einen absoluten Durchblick. Er weiß genau, wann was und warum was und wie was passieren soll. Ne? Und da ist wieder so die Sache, entweder glaube ich dem Schöpfer oder ich lasse es. Ja. Entweder kämpfe ich mit seinen Ansichten, oder ich muss es einfach nicht verstehen und sagen, okay, es wird einen Sinn haben. Also fangen wir mal an. Das hier wurde jetzt die Weisung über Babylon. 100 Jahre bevor Babel Weltmacht wurde. Wurde das schon prophezeit? Noch eins gegen Babel. Ich bin abgeschweift. Oh Mann, wir kommen heute niemals durch fünf. Mist. Na gut. Aber noch Babel. Ne, nicht vergessen. Der Mensch, ach deswegen. Der Mensch ist gefallen, hat sich selbst überhoben und gesagt, aus Stolz und aus Selbstliebe, ich möchte sein wie Gott. Ich möchte wie Gott gut und böse unterscheiden können. Uns hat das gefallen, weil damit haben wir uns ihm geschenkt. Ne? Und ihn angenommen als Herrn, weil wir auf ihn gehört haben. Und Gott musste uns gehen lassen. Ne? So war der Deal. Liebt mich freiwillig und bleibt in meiner Liebe und Gnade. Oder entscheidet euch gegen mich, aber die Liebe und Gnade kann ich euch in dem Moment dann nicht mehr geben. Ne? Sondern ihr müsst gehen. Und wir sind gegangen, das wissen wir. Und wir Menschen haben angefangen zu bauen. Und wir hatten eine Sprache, wir waren ein Volk. Wir haben gebaut und gebaut. Und was wollten wir bauen? Den Turm von Babel. Höher und höher, bis zum Himmel hoch. Ne? Muss man mal sehen, wie primitiv wir Menschen sind. Ne? Wir bauen bis zu den Wolken hoch und dann sind wir bei Gottes Thron so ungefähr. Ne? So. Und Gott ist wiedergekommen zu den Menschen, hat gesagt, wer stolz ist, den werde ich demütigen. Einfach, ich will euch nicht komplett verlieren und euch nicht komplett vernichten. So, und also hat er den Menschen gedemütigt und hat die Kontinente erschaffen, ne? Das Land geteilt und das Meer dazwischen. Und du siehst ja, Babel ist aber nicht ganz zerstört, so, weil du findest Babel dann später in Babylon, im babylonischen Reich, ne? So als große Stadt. Aber auch die ist gefallen, werden wir heute sehen. So, und dann findest du Babel auch in der Offenbarung 17 und 18. So, und du kannst da sehen, wie an Babel gebaut wird. Ne? Babel ist jetzt nicht unbedingt die Stadt Babel gemeint, auch nicht vom babylonischen Reich oder so, sondern in der Bibel, Babel taucht immer wieder auf. Das ist das geistliche Reich von Satan. Das ist sein Haus, das er baut. Ne? So, er versucht immer noch so groß zu werden wie Gott, sich auf den Thron zu setzen, sehen wir in der Offenbarung auch, und Gott gleich zu sein. Ja. So, sich selbst zu Gott zu machen und sich anbeten zu lassen von den Menschen, von Gottes Volk. Ja. So, von daher müssen wir da aufpassen und gucken, so, weil die Offenbarung sagt uns auch, dass es ein Volk wieder geben wird. Das Meer trennt uns nicht mehr. Und das siehst du ja jetzt schon, ne? So, Globalisierung und so weiter. Es wird eine Politik geben, einen Führer, der alle Menschen führt, ob sie wollen oder nicht. Es wird eine Religion geben, einen religiösen Leiter. Es wird Satan seine Zeit sein, Babel, das denn dort steht, wenn die Entrückung passiert ist. Die letzten 7 Jahre. Ich bin so froh, Gott lässt es nicht zu und er wird doch dieses Babel ein für alle Mal dann niederreißen. Von daher lasst uns anfangen. Die Last über Babel, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat, richtet einen Kriegsbanner auf, einen kahlen Bergruf auf, ruft ihm laut zu, winkt mit der Hand, dass sie einziehen, durch die Tore des Fürsten. So, ich habe meine geheiligten Befehl erteilt, auch meine Helden berufen, zu meinem Zorngericht meinen Stolz frohlocken. Horch! Lärm auf den Bergen, wie von einem großen Volk. Horch! Getöse von Königreichen und versammelten Heidenvölkern. Der Herr der Herrscher mustert einen Kriegsherr. Das sind, wissen wir bei Wilhelm ja schon, was ja schon Geschichte so für uns. Dieses große Kriegsherr, das wir beruft als Werkzeug, das sind die Perser und die Meder, genau. Ja, so, und die haben Babylon besiegt dann später. So, sie kommen aus einem fernen Land vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Zorns, um das ganze Land zu verderben. Heult, denn der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung von dem Allmächtigen. Deshalb werden alle Hände schlaff und das Herz jedes Sterblichen zerschmilzt. Sie sind bestürzt. Krämpfe, Venen ergreifen sie. Sie winden sich wie eine Gebärende. Und ich weiß, was das bedeutet. Ah. Einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen. Ne? Prophetische Bildsprache wieder. Kann man sich gut vorstellen. Ne? Ist wie ein Comic für mich, wenn ich das lese. Ne? Es wird eine schwere Zeit über Babel. Die Stolze. Ne? Die so hochmütig war. Und wir wissen ja, Nebukadnezar hat sich selbst ein Standbild gemacht und anbeten lassen. Ne? Aber Gott kommt und der Tag kommt, und wo Gott es einfach platt macht. Und dann nimmt er einfach Völker von woanders her, die zusammen stärker sind als ihn. Und er segnet heidnische Völker, um Babel zu zerstören. Das ist Wahnsinn, oder? Genauso wie wir hatten jetzt die Zorngerichte von Jerusalem, von Israel. Er da auch die heidnischen Völker als Werkzeug nimmt, um Israel zu züchtigen. So, um sie wieder zu ihnen zu bringen, damit sie wieder nach ihnen fragen. Genauso wie Paulus zu uns sagt, dass alle Politik, jeder Politiker, jeder, der für die Stadt arbeitet, jeder, der im Staat irgendwie arbeitet, der irgendwie Positionen hat und Autorität, von Gott eingesetzt ist. Ob die nun gottwürdig leben oder nicht, ist da total egal. Die Perser und Meder waren auch nicht gerade Christen. Und ich, wenn ich hier durch die Prophetien gehe, ich sehe hier immer wieder diese zweideutige Prophetie. Ne? Einmal die Prophetie auf Babylon, das Babylonische Reich, ne? Die Weltmacht, aber auch wieder auf Zukünftiges, was in der Offenbarung drinsteht. Wir werden heute viel sehen, was wir aus der Offenbarung kennen. Ne? So den Tag des Herrn, wo der kommt und wo dann einfach allemal Schluss ist. Ne? Siehe, Vers 9, der Tag des Herrn kommt, unbarmherzig, mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen und die Sünder daraus zu vertilgen. Ja, die Sterne des Himmels und seinen Sternbilder werden nicht mehr glänzen. Die Sonne wird sich bei ihrem Aufgang verfinstern und der Mond sein Licht nicht leuchten lassen. Und ich werde an den Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Also hier geht es jetzt gar nicht mehr um Babel allein, sondern auch um die ganze Erde. Und wie gesagt, Gott wäre ungerecht, wenn er nicht irgendwann mal sagen würde, jetzt ist Gericht. Jetzt ist Schluss. Das wäre eine schreckliche Welt, wenn wir wirklich so wären, unser Rechtssystem so wäre, wie das von Gott oder wie viele Menschen das von Gott erwarten. Ne? So ein gemeiner Gott, so fies, kann er doch nicht machen. Aber wenn hier jemand umbringt oder jemanden vergewaltigt oder jemanden kidnappt oder sonst irgendwas, ne? Und der Richter sagt, das ist echt schlecht und macht nichts, ne? Dann kannst du dir vorstellen, wie die Welt aussehen würde. Das wäre ungerecht. Und ich bin dankbar, dass Gott das so ins Herz gegeben hat, egal in welchem Land du kommst, auch wenn es da Unterschiede gibt, aber ne, dass im Grunde so ein Grundrecht da ist, ne, dieses Gesetz, was in dem Herzen der Menschen ist. Die wissen, das ist ungerecht. Ne, nur dass Gott zum Glück nicht korrupt ist. Vers 11. Und ich werde an dem Erdkreis die Bosheit heimsuchen und an den Gottlosen ihre Schuld. Und ich will die Prahlerei der Übermütigen zum Schweigen bringen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Ne? Stolz, Übermut, Hochmut, Gewalttätigkeit. Ne? Das sind die Hauptgründe, warum Stolz ist so diese Ursünde. Ne? Dieser Hochmut. Ich will den Sterblichen seltener machen als gediegenes Gold und den Menschen seltener als Gold von Ophir. Darum will ich die Himmel erschüttern. Die Erde soll von ihrer Stelle aufschrecken vor dem Zorn des Herrn der Herrscher. Und zwar am Tag der Glut seines Zorns, des Gerichts. Ne? Und sie werden sein wie verscheuchte Gazellen und wie Schafe, die niemand sammelt. Jeder wird sich zu seinem Volk wenden und jeder wird in sein Land fliehen. Wen man aber erwischt, der wird durchbohrt. Und wer ergriffen wird, der fällt durchs Schwert. Ihre Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert, ihre Frauen geschändet werden. Noch da, wenn ich das lese, das hört sich so an, wie als ob Gott das alles programmiert. Ne? Aber so kennt ihr Gott nicht. Das würde sich total widersprechen. Denkt dran, ich nehme heute nur den einen Vers, weil er alles sagt. Und es gibt auch viele Verse. Gott möchte, dass nicht einer verloren geht. Gott möchte, dass wir unsere Feinde lieben. Gott möchte gar nichts, er hasst das Böse. Ne? Gott ist Liebe. Das heißt, nicht er bringt Menschen hin, die Frauen vergewaltigen oder die Kinder schänden oder umbringen, so die plündern und morden und rauben und zerstören, sondern es sind die Menschen, die das tun. Nur er wird seine Hand weglassen und ich bin dankbar. Ich habe es letztens erst gelesen, weiß gar nicht mehr wo, dass jetzt noch wir da sind und diesen Antichristen zurückhalten. Jeder Gläubige, der Heilige Geist, der jetzt noch da ist. Und wenn er uns genommen hat, den Geist, der das zurückhält, unsere Gebete, unsere Liebe, unser Licht, das wir sind, ne? Dass er ist durch uns, so dann wird der Antichrist auftreten können. Aber jetzt hindern wir noch. Gott hält seine Hand, und das ist die Gnadenzeit, über der Menschheit immer noch. Und stell dir vor, Gott nimmt die Hand weg, dann passiert das. Gott hasst das. Und Gott verführt niemanden zur Sünde. Aber Gott nimmt sich das Recht, seine Hand wegzunehmen und den Menschen einfach freien Lauf zu lassen. Also ist hier nicht Gott der Schuldige und der Böse, sondern der Mensch. Weil wir können uns selbst entscheiden, denn wir haben von der Frucht der Erkenntnis gegessen. Ihre Taten kommen auf sie zurück. Ihre Kinder werden vor ihren Augen, genau. Siehe, ich erwecke die Meder gegen sie, Vers 17. Das ist interessant, weil die Meder sind zu der Zeit, wo das hier geschrieben ist, sagt meine Bibel, meine Studienbibel, noch Nomadenvolk. So, not so very important, ne? Not so very strong. So, siehe, ich erwecke die Meder gegen sie, die das Silber nicht achten und am Gold kein Gefallen haben. Und ihre Bogen werden junge Männer zu Boden strecken. Sie werden sich über die Leibesfrucht nicht erbarmen und kein Mitleid mit den Kindern haben. So wird Babel die Zierde des Königreiches, der Ruhm, der Stolz der Chaldäer, umgekehrt von Gott wie Sodom und Gomorra. Sie wird nie mehr bewohnt werden und unbesiedelt bleiben von Geschlecht zu Geschlecht. Kein Araber wird dort zelten und keine Hirten werden dort ihre Herden lagern lassen, sondern Steppentiere werden dort liegen. Und ihre Häuser werden voller Eulen sein, und Strauße werden dort hausen, und Ziegenböcke herumhüpfen, und wilde Hunde werden heulen in ihren verödeten Palästen, und Schakale in den Lustschlössern. Ihre Zeit ist nahe herbeigekommen, und ihre Tage sollen nicht verlängert werden. Ist auch passiert. Babel verwüstet, alle abgehauen oder tot, und jetzt stehen nur noch Ruinen da. Es hat sich danach nicht mehr, da war nicht mehr, so verlassen. Also Hussein, habe ich gehört, der würde Babel so aufpolieren möchte, als Touristenattraktion. Ne? Aber, na gut, ist ja wurscht. So, Ruhe für Israel nach der Niederlage Babylons. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel wieder erwählen und sie zur Ruhe bringen in ihrem Land. Israel belagert, Gottes Volk belagert. Und das, was hier ist, das darf man nicht vergessen, das ist nicht nur menschlich zwei Völker, die aufeinandertreffen, sondern das ist ein geistlicher Krieg. Das ist ein geistlicher Kampf. Dass einmal der Verführer, der die Menschheit wegbringen möchte von seinem Schöpfer und alles tut, was er kann, und er kann viel. Und da ist aber auch der Schöpfer, so der die Menschheit zu sich führen möchte und ziehen möchte und immer wieder kommt und ihm sagt so, ihr seid mir wichtig, ihr seid mir nicht unwichtig, ihr seid wertvoll. Und er vermag viel mehr als Satan. Aber dieser geistliche Kampf ist da, auch um Gottes Volk. Von Anfang an kämpft Satan gegen die Juden. So. Und das wird nie aufhören, bis zu dem Punkt, wo der Tag erreicht ist, in den 7 Jahren Trübsal, wo Israel ihr Herz umkehrt und Buße tut und ihr Messias Jesus Christus annimmt. So, dann war es das. Dann ist der Plan erfüllt. Aber Gott ist mit seinem Volk. Wir dürfen nicht vergessen, warum Gott die Babylonier überhaupt so viel Macht gegeben hat. Warum er überhaupt die Hand von Israel weggenommen hat und einfach passieren lassen hat. Obwohl er das auch kontrolliert macht, weil er prophezeit ja, dass es gut ausgehen wird am Ende. So, aber würde es nicht tun, wäre Israel nicht mehr Gottes Volk. Schon lange nicht mehr. Gott ist ein Vater, der liebt. Gott ist ein Vater, der nicht zulässt, dass sein Kind sich von alleine umbringt und sich selbst zerstört. Und Gott wusste, wie viel Arbeit das macht. Und er hat trotzdem den Bund gemacht mit seinem Volk. Er wusste auch, wie viel Arbeit wir machen. Und trotzdem hat er den Bund mit uns geschlossen. Ja. Er ist der, der treu ist und der nicht aufgibt. Er ist der, der nachrennt und immer wieder aufpasst. Er ist der züchtigt, der den Mut hat, vor uns zu stehen und uns zu tadeln. Auch wenn wir innerlich dann vielleicht streiken und sagen, trotzdem, macht das aus Liebe. Und er ist der sein Volk sieht, wie sie huren, wie sie andere Götzen haben, so wie sie ihn ignorieren, wie sie nur noch ne? Ich übersetze mal für die Ehe. Ne? Gibt so Menschen, die lieben sich nicht mehr und die wollen sich nicht mehr. Ne? Und trotzdem sind sie noch verheiratet und sie treffen sich jeden Morgen und sagen: Ich liebe dich, ich liebe dich auch. Ne? So, aber da ist nichts dabei. Ne? Das ist nur eine Worthülse, so eine Phrase, die man macht. So, und so ist es für Gott. Ne? Ich liebe dich. So, obwohl innerlich. Du bist mir total egal und ich möchte mein Leben selber bestimmen und selber machen. Das keine Ahnung, was ich mit dir eigentlich soll. Ne? Aber ich liebe dich. Ne? Das ist Religion. Und Gott kann das nicht zulassen. Und deswegen züchtigt er, weil er liebt. Weil er weiß, dass sie an einem Punkt wieder kommen, wo sie abhängig werden und merken, vielleicht sollte ich dich ja doch lieben. Vielleicht sollte ich dir ja doch vertrauen. So, vielleicht sollte ich ja wieder umkehren und dich suchen. Vers 1 in der Mitte. Und der Fremdling wird sich ihnen anschließen und sie werden dem Haus Jakobs anhängen. Und die Völker werden sich ihrer annehmen und sie an ihren Ort bringen. Und das Haus Israel wird sie im Land des Herrn als Knechte und als Mägde zum Besitz erhalten. So werden sie die Gefangenen nehmen, deren Gefangene sie gewesen sind. Und diejenigen beherrschen, die einst sie bedrängten. Gott dreht es einfach um am Ende. Wir wissen, dass dieser Überrest echt dabei war eine Zeit lang, wie immer. So, ne? Durch Nehemia wissen wir das auch. Lesen wir am Sonntagabend gerade. So, wie die aus der Gefangenschaft wieder zurückkommen, wie sie wieder mit Gemeinschaft und mit einer Einheit Gott anbeten und preisend ihren Dienst da verrichten, obwohl es so schwer ist. Wie sie wieder anfangen zu bauen an Gottes Reich. So, wo sie wieder Gott erleben, ne? Wo Gott sie wieder beschützt und so weiter. Wo dann später der Gottesdienst wieder kommt und. Ne? Wo sie ein Zeugnis sind für die Welt und die umliegenden Heiden, ne? Wie wir es letzten Sonntag gelesen haben. So, dass sie das sehen, dass sie nichts machen können und dass alles gelingt, was sie tun und sie einfach nur Angst haben, weil sie merken, oh, das ist Gottes Arbeit da. Ne? Sie sind ein gutes Zeugnis. Und das bewirkt diese schwere Zeit für uns. Und wenn ich stolz bin, hochmütig, dann muss Gott mich demütigen. Würde es nicht machen, ja, dann würde ich so stolz sein, dass ich wie ein Heliumballon hochfliege, irgendwo hin, wo ich dann nie mehr wieder ankomme. Deswegen demütigt er mich. Aber wer demütig bleibt und wer die Demut akzeptiert und lernt, sagt Jesus, der wird erhoben werden von Gott. Gesegnet sein. Alles besitzen, was er braucht. Die Demut ist es, die uns Menschen fehlt. Und das ist das, was der Geist uns beibringen möchte. Die Demut zu sagen, ich weiß, wer du bist und ich weiß, wer ich bin. Deswegen, hier bin ich. Vers 3. Und es wird geschehen an dem Tag, an dem der Herr dir Ruhe verschafft und deiner Qual und Unruhe und von dem harten Dienst, der dir aufgelegt war, da wirst du dieses Spottlied über den König von Babel anstimmen und sagen, und jetzt kommt wieder eine Prophetie über den König von Babel, und das ist die Prophetie über den König von Babel, der damals gelebt hat, aber auch über Satan selbst. Ne? Werden wir oft sehen. Wie hat der Treiber ein Ende genommen? Wie hat die Erpressung aufgehört? Der Herr hat den Stab der Gesetzlosen zerbrochen, den Herrschestab der Tyrannen, der die Völker in Grimm schlug mit unaufhörlichen Schlägen, der im Zorn Nationen niedertrat um schonungslose Verfolgung. Jetzt ruht die ganze Erde und ist still. Man bricht in Jubel aus. Selbst die Zypressen, die freuen sich über dich. Und die Zedern des Libanon, ja, sie sagen, seitdem du da niederliegst, kommt kein Holzfäller mehr zu uns herauf. Das Totenreich Punden gerät in Aufregung wegen dir. Jetzt werden wir auch sehen gleich, dass es um Satan geht. In Erwartung deines Kommens. Er stört deinetwegen die Schatten auf. Alle Anführer der Erde. Er lässt von ihren Thronen aufstehen alle Könige der Heidenvölker. Sie alle ergreifen das Wort und sprechen zu dir. Satan seine Allmacht, Allmacht nicht, seine ganze Macht über die Heidenvölker, über die Könige, über die Königreiche. Ne? Aber jetzt, Vers 10, sie alle ergreifen das Wort und sprechen zu dir. Auch du bist kraftlos geworden wie wir? Bist uns gleich geworden? Ne? Satan. Warum man so viel Angst hat, weiß ich nicht vor ihm. Satan steht da nach den 7 Jahren Trübsal und Gott schickt einfach nur einen Engel, der ihn nimmt und ihn in den Abgrund packt, zuschließt und da bleibt er und kommt nicht mehr raus. Ne? Ist nur ein Engel. Aber ein Großtuer, ein Wichtigtuer. Vers 11. Ins Totenreich hinabstürzt ist deine Pracht. Das Rauschen deiner Harfen, Maden werden dein Lager sein und Würmer deine Decke. Wie bist du vom Himmel herabgefallen? Jetzt erkennt man's. Du Glanzstern. Und Glanzstern ist das einzige Mal, dass es in der Bibel vorkommt, habe ich gehört, jetzt gelesen. Das ist interessant. Also im Original steht da Luzifer. Daher kommt der Name Luzifer. Das ist das hier, Glanzstern. Gut zu wissen oder auch nicht. So, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Ja, die dich sehen, schauen dich verwundert an. Du betrachtest dich, sie betrachten dich und sagen, ist das der Mann, der die Erde erzittern ließ, der Königreich erschütterte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte niederriss, der seine Gefangenen nicht nach Hause entließ? Alle Könige der Völker, sie ruhen in Ehren, jeder in seinem Haus. Du aber, du wirst hinabgeworfen, fern von deiner Grabstätte, wie ein verabscheuter Schößling, bedeckt mit Erschlagenen, vom Schwert durchbohrten, die in eine mit Steinen gedeckte Grube hinabfahren, wie ein zertretenes Aas. Ja, du wirst nicht mit jenen vereint werden im Grab, denn du hast dein Land zugrunde gerichtet, hast dein Volk erwürgt. Der Same, der Übeltäter, wird in Ewigkeit nicht mehr erwähnt werden. Richtet eine Schlachtbank her für seine Söhne, um der Missetat ihrer Väter willen, damit sie nicht wieder aufkommen und die Erde in Besitz nehmen und den Erdkreis voller Städte machen. Die bleiben unten, weil die haben sich gegen Gott entschieden, das werden sie wieder tun. Selbst wenn Gott sie aus der Hölle wieder rausholen würde. So, und hier steht, das wird nicht mehr passieren. Die bleiben da drinnen. Weil sie kommen wieder hoch und bauen sich wieder Städte. Ich will gegen sie aufstehen, spricht der Herr der Herrscher, und vom Babel ausrotten Namen und Überrest. Spross und Schößling, spricht der Herr. Und ich will es zum Besitz der Igel machen und zu Wassersümpfen und will es wegfegen mit dem Besen des Verderbens, spricht der Herr der Herrscher. Wie lange rede ich schon? Super. Der Herr, der Herrscher. Ich würde gerne bis 17 machen. Dann macht das alles Sinn und wir haben die Hälfte durch. Ansonsten kommt nächste Woche nochmal. Und ich will nicht 3 Wochen Zorngericht machen über Heidenvölker. Ich werde jetzt fast nur noch lesen, kommt jetzt noch sehr viel, was ich sagen werde. Der Herr, der Herrscher. Also jetzt kommt Nummer 2. Assyrien. Der Herr, der Herrscher hat geschworen und gesagt, fürwahr, es soll geschehen, wie ich es mir vorgenommen habe, und es soll zustande kommen, wie ich es beschlossen habe. Gott macht, was er will. Ich will den Assyrer zerschmettern in meinem Land, und ich will ihn zertreten und auf meinen Bergen. So wird sein Joch von ihnen genommen werden und seine Last von ihren Schultern fallen. Das ist der Ratschluss, der beschlossen ist über die ganze Erde. Und dies ist die Hand, die ausgestreckt ist über alle Völker. Das ist seine Hand. Denn der Herr, der Herrscher, hat es beschlossen. Wer will es vereiteln? Seine Hand ist ausgestreckt. Wer will sie abwenden? Gott ist treu. Und schon Nummer 3. Die Philister. Kennen wir, oder? Die Philister. Im Todesjahr des Königs Ahas ist dieser Ausspruch ergangen. Freu dich nicht, ganz Philisterland, dass der Stock zerbrochen ist, der dich schlug. Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine Natter hervorkommen und deren Fort wird ein fliegender, feuriger Drache sein. Ne? Philister, freu dich nicht, dass dein Feind jetzt besiegt ist. Es wird noch ein schlimmerer und mächtiger Feind kommen. Und die Erstgeborenen der Armen werden weiden und die Geringeren sicher wohnen. Aber deine Wurzel will ich durch Hunger töten und deinen Überrest wird er umbringen. Jammere, o Tor, du Dummkopf. Schreie, o Stadt. Achso, doch nicht. Verzage, ganz verlistes Land. Denn von Norden kommt Rauch und eine lückenlose Schar. Was wird man den Boten des Heidenvolkes antworten? Dass der Herr Zions Grundmauern gelegt hat und dort werden die Elenden seines Volkes Zuflucht finden. Gott beschützt sein Volk. Die Philister tauchen so oft in der Bibel auf. Schlimmes Volk. Ganz brutal. Ganz viele Götzen zum, bis man noch Goliath war, Philister. So wie ein Schöpfer auslacht. Bla bla bla. Wollten nie Buße tun, haben so viele Chancen bekommen, so viel Gnade, die Gott ihnen erwiesen hat, so oft, dass sie Männer und Frauen Gottes gehört haben, gesehen haben, aber sie wollten nicht. Sie haben Gottes Größe gesehen, der ihren Götzen umgehauen hat, im Tempel, ne? So oft, dass die Philister erkannt haben und Angst hatten, oh, der Gott Israels, aber sie wollten nicht umdrehen. Also dieses Gericht hier kommt auch nicht überraschend. Das vierte Volk, Ankündigung des Gerichts über Moab, ist heutige Jordanien, falls dich interessiert. Die Last über Moab. Über Nacht wird arm Moab verwüstet. Es ist vertilgt. Über Nacht wird Kir Moab verwüstet. Es ist vertilgt. Habayis und Sibon steigen zu ihren Höhen hinauf, um zu weinen. Moab jammert auf dem Nebo und in Medeba. Auf allen seinen Häuptern sind Klatzen. Und alle Bärte sind abgeschnitten, gedemütigt und voller Scham. Vers 3. Auf ihren Gassen sind sie mit Sacktuch umgürtet. Auf den Dächern und Plätzen jammert alles und zerfließt in Tränen. Hesbon und Eleale schreien, bis Jahres hört man ihre Stimme. Darum werden Moabs Bewaffnete laut aufschreien, der Mut wird ihnen entsinken. Vom Herzen jammere ich um Moab. Auch interessant, oder? Gott will nicht, dass die Völker sich abwenden. Von Herzen jammere ich um Moab. Sie fliehen bis nach Zoar von Elgat Shelishaya. Sie steigen weinend die Anhöhe nach Lachit hinauf, auf dem Weg nach Horonaim, wo auch immer das ist. Erheben sie ein erschütterndes Geschrei. Denn die Wasser von Nimrim sollen die Wüsten werden. Ja, das Gras ist verdorrt, alles Kraut abgefressen, kein grünes Hälmchen ist mehr da. Darum tragen sie den Rest ihrer Habe, was sie noch retten konnten, über den Weidenbach. Ja, das Geschrei geht ins ganze Land Moab um. Die Wehklagen reicht bis nach Eglaim, bis nach Beer Elim, ihr Geheul. Denn die Wasser Dimons sind voll Blut. Ja, ich verhänge noch mehr über Dimon, über die entkommenen Moabiter kommt ein Löwe. Auch über den Überrest, der noch im Land ist. Moabiter kennen wir auch. Die Ruth war Moabiterin. Und Gott liebt dieses Volk, ne, weil, siehst du ja, von Herzen jammer ich um Moab. Ne. Ruth war die was auch immer, Oma von David. Eine Heiden, die Gott zu seinem Volk gemacht hat, aus ihrer Linie David mitkommt und Jesus dann. Krass. Eine Heiden, die Buße getan hat, eine Heiden, die gesagt hat, nee, wie ist die Mama? Die Schwiegermutter? Ruth und Naomi. Ja. Ich möchte deinen Gott nachfolgen. Ich möchte bei dir bleiben. Ich möchte. Dein Volk ist mein Volk. Oder ich bin dein Volk. Was auch immer. Ne? Jedenfalls, guck dir das an. Sie konnte umdrehen. Sie ist umgedreht und so ein Segen für uns alle. Kapitel 16, jetzt taucht Jesus auf, denke ich. Schickt ein Lamm dem Beherrscher des Landes von Sela aus durch die Wüste zu dem Berg der Tochter Zion. Denn es wird geschehen, wie umherflatternde Vögel, wie ein aufgescheuchtes Nest, werden die Töchter Moabs an den Pforten des Arnon sein. Gib Rat, triff eine Entscheidung. Mach deinen Schatten am hellen Mittag gleich der dunklen Nacht. Verbirg die Verjagten, verrate die Flüchtlinge nicht. Lass meine Flüchtlinge bei mir einkehren. Moab sei ihnen ein Schirm vor dem Verderber. Wenn der Bedrücker nicht mehr da ist, das Zerstören aufgehört hat, die Gewalttätigen von der Erde weggefegt sind, dann wird ein Thron in Gnade errichtet werden. Das, was Gott hier sagt, ist, wenn diese Völker sich gegenseitig hier zermetzelt haben, was wir ja machen, dann wird es einen Thron noch geben und das wird ein guter Thron sein, ein guter König, der drauf sitzt. Ein Thron der Gnade, ein Thron, der geben möchte, obwohl er weniger empfängt. Dann wird ein Thron in Gnade errichtet werden und auf ihm wird sitzen in Wahrheit im Zelt Davids ein Richter, der nach dem Recht trachtet und die Gerechtigkeit fordert. Ich weiß nicht, um wen es hier geht. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, aber keine Ahnung, vielleicht wisst ihr. Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs. Das wäre das Problem, ne? Taucht immer wieder auf bei allen Gerichten. Wir haben gehört von dem Hochmut Moabs, der sehr anmaßend ist, von seinem Übermut, seinem Stolz und seiner Überheblichkeit, seinem leeren Geschwätz. Darum werden die Moabiter und Moab heulen, alles wird heulen. Um die Traubenkuchen von Kir Hareset werdet ihr seufzen. Ach, sie sind dahin, denn die Pflanzungen von Hesbon sind verwelkt. Der Weinstock von Sibma. Die Herren der Heidenvölker schlugen seine Edelreben nieder. Und sie reichten bis Jeseher. Verwucherten bis in die Wüste, breiteten ihre Ranken aus, gingen übers Meer. Darum weine ich mit dem Weinenden und Jeseher um den Weinstock von Sibma. Ich benetze dich, Hesbon und Aleale, mit meinen Tränen. Denn über deine Oberernte, über deine Obsternte, über deine ganze Erntezeit ist das Jauchzen der Feinde gefallen. Ich weine mit dir. Da ist immer wieder so dieses kleine Fenster, wo Gott halt sagt, oh, mir gefällt es nicht. Das, was da auf dich zukommt, ist nicht mein Wille. Aber es geht nicht anders. Freude und Frohlocken sind aus den Obstgärten haben wir schon gehabt. Was haben wir denn jetzt hier? Weiß jemand, wo wir waren? Freude und Frohlocken sind aus den Obstgärten verschwunden und in den Weinbergen jubelt und jauchzt man nicht. Der Kelter tritt keinen Wein in den Kufen und das Kelterlied habe ich zum Schweigen gebracht. Darum klagt mein Innerstes um Moab wie eine Laute und mein Herz um Kir Heres. Und es wird geschehen, wenn Moab erscheint, wenn es sich auf die Höhe bemüht und in sein Heiligtum geht, um zu beten, so wird es nichts ausrichten. Das ist das Wort, das der Herr ehemals über Moab gesprochen hat. Jetzt aber redet der Herr und spricht, also es war eine Prophetie, die Jesaja vor Zeit bekommen hat und jetzt noch ein PS. Jetzt aber redet der Herr und spricht, in 3 Jahren, wie sie der Tagelöhne zählt, wird die große Menge, der Moab sich rühmt, gering werden und der Überrest wird winzig klein, ohne Ehre sein. Also wird dann schnell gehen. Und ihr habt es schon erwartet. Macht noch 17 und dann sind wir Schluss. Die Last über Damaskus. Siehe, Damaskus hört auf, eine Stadt zu sein und wird zu einer verfallenen Ruine. Jupp, ist auch passiert. Verlassen sind die Städte von Aroer, den Herden werden sie zuteil. Die lagern sich dort um, niemanden scheucht sie auf. Aus ist mit der Festung in Ephraim und mit dem Königtum in Damaskus. Wir wissen aus der Geschichte, im Notreich Israel, also Ephraim, hat sich verbündet mit Damaskus, um gegen die Assyrer zu kämpfen. Was Gott aber nicht will, weil Gott möchte der sein, mit dem sich Israel verbündet, um gegen die Feinde zu kämpfen. Und der Überrest von Aram wird der Herrlichkeit der Kinder Israel gleich sein, spricht der Herr der Herrscher. Ist so passiert, Assyrien hat gewonnen. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird die Herrlichkeit Jakobs armselig sein und das Fett seines Fleisches hinschwinden. Es wird gehen, wie wenn der Schnitter Halme zusammenrafft und seinen Arm Ähren abmäht. Ja, wie wenn einer Ähren liest im Tal der Rephaiter, was auch immer das heißt. Es wird nur eine Nachlese von ihnen übrig bleiben, wie beim Abschlagen von Oliven. 2 oder 3 reife Oliven oben im Wippel des Baumes. 4 oder 5 an den Zweigen des Fruchtbaums, spricht der Herr, der Gott Israels. Also wieder dieser kleine Überriss, den Gott da lässt. Ne? Weil er nicht will, dass alle verloren gehen. Sondern ein kleiner Überriss, der ihn liebt. Das sind nur 2, 3, 5. Ne? So. Bildlich gesprochen. So eine kleine Handvoll Menschen, die ihn suchen, die ihm vertrauen. Und das ist so schade, oder? Weil er ist so souverän und so ein guter Gott. So, ich finde es so schade, dass so viele Menschen ihn einfach nicht wollen, sich nicht für ihn interessieren. So viele, die sich für ihn interessieren, ihn nicht annehmen, so wie er ist. So, das macht mich so traurig. So. An jedem Tag wird der Mensch auf den schauen, der ihn gemacht hat. Also der Mensch wird an diesem Tag zu seinem Schöpfer gucken. Und seine Augen werden auf den Heiligen Israels blicken. Und er wird nicht auf die Altäre schauen, das Werk seiner Hände, und wird nicht mehr nach dem blicken, was seine Finger gemacht haben, nach dem Aschan Standbildern und Sonnensäulen. An jedem Tag. Weißt du, und das hier ist es eben, der Schlüssel. Und da müssen wir echt gucken. So, hier sind die Gerichte und die sind schrecklich, ist klar. Das haben wir ja gelesen, die ganzen Bilder. So, und das war Krieg, so, und das war Blut, so überall und Leid und Trauer und das Land verwüstet. So, schreckliche Zeiten für alle, auch für beide Parteien, die da sich bekämpfen. Ne? So, das ist aber Gott. Bringt irgendwann ein Ende und er behält auch einen Überrest und guckt, wozu es dient. Zuerst, und wir wissen ja, wie Israel drauf war, so, die haben alles angebetet, nur nicht Gott, so, ihren eigenen Gott. Ja. So, aber jetzt sagt er, ich sehe das im Voraus, was in der Zeit passiert. So, und die Menschen werden wieder mich suchen und nicht mehr ihren Götzen suchen. So, an jedem Tag wird der Mensch oft auf den schauen, der ihn gemacht hat. Und seine Augen werden auf den Heiligen Israels blicken. An jedem Tag werden ihre Festungsstädte wie die verlassenen Waldeshöhen und Berggipfel sein, die man einst vor den Kindern Israels verließ. Und es wird eine Wüste sein. Denn du hast den Gott deines Heils vergessen. Ne, da ist der Grund. Und nicht gedacht an den Felsen deiner Stärke. Und ich merke das ja auch bei mir. Gott züchtigt, wenn er lieb. Und das macht er auch mit mir und mit euch, ne? So, und wenn ich meinen Gott vergesse, und das kann so schnell passieren irgendwie, ne? So, wenn ich sein Heil vergesse und es mir irgendwie nicht mehr so wichtig ist, so, oder ich nicht mehr die Notwendigkeit sehe, so, ne? Wenn ich den Fels meiner Stärke verlasse und mir einen eigenen Fels suche, wo ich Sicherheit erwarte, ne? So, sobald ich mich abwende von Jesus und ihn verlasse, so nicht mehr in ihm bin, so nicht mehr an ihm bin, so nicht mehr auf ihn fixiert bin, so dann lässt mich Gott nicht lang gehen, da bin ich dankbar für. So, ich bin so dankbar dafür, dass Gott das nicht zulässt, dass ich mich zu sehr entferne, weil er will diesen Zorn nicht. So, aber ich bin auch dankbar, dass er mich züchtigt, so, weil er mich liebt. So. Darum pflanzt du liebliche Pflanzungen und besäst sie mit fremden Weinranken. Und dem Tag, da du sie pflanzt, ziehst du sie groß. Und am Morgen, wenn du gesät hast, bringst du sie zum Blühen. Die Ernte aber wird dahin sein am Tag der Krankheit und des unheilbaren Schmerzes. Das, was Jesus gelehrt hat, ne? Du sähst, was du erntest. Nee, du erntest, was du sähst, ne? So. Also, Wie investiere ich mein Leben und wofür lebe ich? So, was tue ich mir an? Was höre ich mir an? Was tue ich mir rein? So, mit wem hänge ich zusammen? Mit wem rede ich gerne? Und bei welchen Gruppen von Menschen fühle ich mich wohl? So, was ist meine Art von Humor? So, ist es, kann ich nur lachen, wenn jemand anderes nieder und rund gemacht wird, ne, oder schlecht gemacht? So, das, was ich ernte, das, was ich sehe, das ernte ich. Wehe, ein Toben vieler Völker, Vers 12, die toben wie das Meer und ein Rauschen von Völkern, die wie mächtige Wasser rauschen. Die Völker rauschen gleich den großen Wassern. Also eine Riesenarmee. Wenn er sie aber schüllt, so fliehen sie weit davon. Ja, selbst wenn alle Menschen sich aufthaben würden, die je gelebt haben und noch leben werden, ja, hat Gott keine Angst. Und werden hingejagt wie Spreu auf den Bergen von dem Wind und wie wirbelnder Staub vor dem Sturm. So schöne Bilder finde ich immer so, ne, für Gottes Macht. Ich meine, dieses mächtige Heer, ne, ich meine, ich hätte schon Angst, wenn zwei stärkere Leute mich verkloppen wollen. Wahrscheinlich hätte ich schon Angst, wenn da ein starker mich verkloppen will, ne? So, aber stell dir mal alle Menschen vor. So, ne, und Gott, der, wie mächtig ist ein Staubkorn Gesundheit? Ein Staubkorn im Sturm. Ne? Ich bleibe jetzt hier. Ich bleibe hier. So, nee, da kommt ein Hauch und ein Staubkorn, der kann sich nicht wehren. Es kann gar nicht schwanken. Es kann nur dahin poltern. Hoffen, dass es gut landet. So, ne? So sind wir Menschen für Gott. So. Und werden hingejagt wie Spreu auf dem Berg vor dem Wind und wie wirbelnder Staub, der den vor dem Sturm. Siehe, zur Abendzeit ist Schrecken da, ehe es aber Morgen wird, sind sie nicht mehr vorhanden. Es ist das Teil derer, die uns berauben, und das Los derer, die uns plündern. Gott verlässt sein Volk nicht. Und er bringt das auf sie, was sie gegeben haben. Und wer nächste Woche nicht dabei ist, dann weiß ich Bescheid. So. Wir können so dankbar sein, dass wir nicht mehr in diesem Zorngericht sind. So, dass Gott lächelt auf uns. So, dass wir einfach so kommen können. Das ist für mich so oft einfach selbstverständlich, aber ist es eigentlich gar nicht. Wir können so dankbar sein, dass Gott seine Hand über uns lässt. So, dass er seine Hand nicht mehr wegzieht. So, von daher danke ich dir für deine Treue und dass du wirklich nur das Beste für die Menschen willst, dass du keinen Gefallen hast, dass du mitweinst, so wenn die Menschen sich wehtun und zermetzeln oder ja, dass du mittrauerst, dass du ja, dass du nur sagst, was du siehst, so, weil du alles siehst. Ja. Das ist nicht dein Herz, das ist das Herz von uns. Unser stolzes und hochmütiges Herz, das sich höher stellt als den anderen Herrn. Und ich danke, dass du dein Herz offenbarst und ich freue mich auf diesen Thron der Gnade. Und ich bin so dankbar, dass du ein gerechter Gott bist, der auch Gericht spricht. Ich danke dir auch, dass du ein gnädiger Gott bist, der so viel Zeit sich nimmt und uns Menschen so viel Zeit lässt zu umkehren. Und immer wieder klopfst du an und redest zu jedem Einzelnen. Ja. Aber ich danke dir auch, dass du auch einen Punkt setzen kannst, dass es nicht ewig hier so weitergeht. Ja, und ich bin so dankbar dafür, dass ich die Ewigkeit im Himmel verbringen kann, Ewigkeit bei dir. Und ich bitte dich, dass wir viele noch erreichen, viele aus diesem deinem Zorn rausreißen können, ja. So, dass wir viele noch dich bringen können, Jesus. Ja, dein Blut. Und dein Leben hier als Mensch, deine Demütigung, so, das hat uns so viel geschenkt, so viel gegeben. Und ich will das nicht klein machen oder vergessen, Herr. Ich will das ehren und achten und preisen und loben. Ich will dankbar dafür sein, wenn wir jetzt Abendmahl nehmen. Ich möchte mich daran erinnern und das feiern, so dass dieser Zorn weg ist. So, Nur noch deine Liebe und deine Güte und deine Gnade geblieben ist. Und dass ich deine Gerechtigkeit tragen darf, dass du gerichtet wurdest anstelle von mir. Ja, wir wollen Danke sagen dafür.